Ich habe so diesen Background, ADHS und autistisches Spektrum. Und wenn ich jetzt erzähle, irgendwie die letzten 2 Silvester habe ich komplett alleine verbracht. Und das war eigentlich nicht freiwillig, ne? Ich hatte erst vor einem Jahr noch ein großes Burnout. Gibt so ein bisschen dieses Phänomen, dass nämlich auch so neurodivergente Menschen, und da kannst du einteilen in also die auch ihre Diagnose beispielsweise nicht haben, also noch keine Erklärung für ihr eigenes Leben kennen, so ein bisschen, sage ich mal, die dann in der Regel unreguliert rumlaufen, ne? So, und jetzt treffen die auf Menschen, die diese Neurodivergenz sehr stark durchleben. Ja, also so zum Beispiel impulsiv, immer melden und immer was reinwerfen, immer und so weiter. Und die Menschen, die das dann beobachten, selber neurodivergent sind, die fühlen richtigen Schmerz, ne? Weil sie sehen den Spiegel, sie sehen eigentlich sich und was sie von sich überhaupt nicht wollen, aber die ertragen das die ganze Zeit. Und das bringt dann mit sich, dass sie eine starke Antipathie diesen Menschen gegenüber entwickeln.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Falco zu. Er erzählt von seinem Leben mit der Diagnose ADHS und autistisches Spektrum. Er spricht darüber, wie er mit Achtsamkeit und Metakognition gelernt hat, sich selbst zu regulieren und wie ihm die Metapher der Natur und der Inner Development Guide dabei hilft. Unser Gespräch beginnt, glaube ich, typisch neurodivergent und nachdem wir Vertrauen aufgebaut haben, beginnt es tiefer zu werden. Sein Motto ist: There are no strangers, there are just friends I haven't met yet. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen heute zum Podcast Empathie Schenker, Falco, und auch an dich, wie immer die Frage am Anfang: Was ist das, was dich bewegt, was dir wichtig ist, mit dem du gerne gehört werden möchtest?
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir hier gerade aus dem Auto. Immer on the road. Boah, ich habe so wahnsinnig viele Sachen. Also, was ich erzählen möchte, glaube ich auch unter anderem, einmal bin ich großer IDG-Fan, kurzes Outing an der Stelle. Und ich habe so ein gewisses, also ich habe mehrere Lieblingssprüche, aber einer, den ich ganz besonders in dem Kontext mag, ist mal auf Englisch gesagt: There are no strangers, they're just friends I haven't met yet. Und das ist so eine Art Lebensmotto quasi auch, der aus der ganzen Bewegung heraus kommt. Es nennt sich Hope Core und ich bin ja ganz begeistert schon.
Finde ich gerade spannend. Also es gibt keine Fremden, nur Freunde, die da draußen warten, kennengelernt zu werden, quasi, ne?
Genau, die ich einfach noch nicht getroffen habe,
Ja,
sozusagen.
ja,
Also
ja.
impliziert so ein bisschen natürlich, dass ich zu jedem Menschen auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann, wenn ich ihn
Ja,
kennenlerne.
ja,
Und das
ja,
heißt, ich
ja.
gebe mich auch offen, dem gegenüber
Ja.
Menschen kennenzulernen.
Ja, spannend, ja. Und du hast gesagt, es kommt vom Hope Core. Das ist ganz witzig. Ich steige da gerade drauf ein, weil ich habe immer so die Idee einer Empathy Brigade. Das ist eine Empathie-Brigade.
Ja, voll. Das ist ja auch mega cool. Ja, da bist du überhaupt nicht allein, kann ich dir sagen. Da gibt es wirklich viele, die sich dementsprechend Gedanken machen. Das ist ein ganzes Feld, ne? Ich sag's so. Letztendlich kannst du auch sagen, es ist so ein Hashtag, ne? Heute habe ich aber nochmal einen anderen gehört auch, oder das war gestern, glaube ich. Jetzt schon wieder vergessen, aber auch sowas in Hope-mäßig. Nein, und gibt natürlich unseren Anführer quasi, unseren King of Hope Core. Und das ist Soran Mamdani.
Ist das nicht der Bürgermeister von New York gerade?
Das ist der Bürgermeister von New York, Mayor, und der einfach einen grandiosen Social-Media-Auftritt hinlegt und da auch sehr klar für das einsteht, für das er kämpft, ja, weil er sehr, sehr stark für soziale Gerechtigkeit einsteht. Und es gibt einfach viele Menschen, Das ist so ein bisschen ja auch mein Background, nur mal kurz erwähnt, dass ich sehr politisch bin, politisch engagiert bin. Und es ist schon besonders, wie sehr er eben dafür einsteht, weil es gibt viele Menschen, die immer Angst haben, wenn sie für Sozialpolitik einstehen, dass das zu weit ginge, dass es einen Backlash gibt und so weiter und so fort, weil es die ja in der Vergangenheit gab. Aber er macht es einfach mit so einer Energie, mit so einer, ja, halt einfach so einer mitreißenden Art. Und das kommt einfach auch, weil man sofort dieses Authentische bei ihm spürt. Du spürst sofort, der ist da mit Leib und Seele dahinter. Seine Biografie ist da auch perfekt. Und wirklich, also ich habe jetzt nochmal was gesehen, ich glaube, es war vor 3 Jahren dann, wo er so ein bisschen dann diese Kampagne gestartet hatte, oder was, wahrscheinlich aus 2 Jahre her oder was, wo der so ganz alleine auf der Straße steht und Leute anspricht, ne? Und die Leute kennen ihn natürlich noch nicht. Und ganz viele laufen vorbei und, ne, ach nee, wer ist das denn schon wieder? Was ein komischer Vogel. Ja, du willst hier Mayor of New York werden, genau, ne? Und ja, geben ihm so die kalte Schulter. Aber es gibt immer wieder natürlich ein paar, die halt stehen bleiben und dann kommen die schönsten Gespräche zustande. Und er ist halt einfach ein Mensch, der gibt ja da nicht auf, ne? Nur weil er da ein paar Abfuhren kriegt, ja.
Ja. Das ist das, was dich inspiriert und dir Hoffnung gibt, wenn du das beobachtest, quasi. Deswegen Hope Corp.
Absolut. Ja, schon, ne? Und ich meine, da gibt es auch noch andere Sachen, die dazukommen, ne? Das, glaube ich, ganz bekannt ist so konstruktiver Journalismus, also so gezielt Good News zu konsumieren und ganz klare Empfehlung, auch ist einer meiner Lieblingskanäle, nennt sich We Love You. Also we.love.you sind zwei Menschen aus den USA, die auch sehr stark so Naturverbundenheit zeigen und so immer eigentlich nur da sitzen und ihre tiefe Freundschaft auch zueinander immer so auf gewisse Art zelebrieren und sich so starke Fragen des Lebens stellen irgendwie und da eine super, super schöne, so eine regulatorische Dynamik zueinander haben. Also absolute Empfehlung, da mal reinzuschauen.
Du hast ja gerade am Anfang erwähnt, dass du totaler Fan der Inner Development Goals bist, IDGs. Und da kommen mir gerade zwei Punkte zu dem, was ich von dir gehört habe. Nämlich einmal, dass wir ja diese Fallbacks oder Pushbacks brauchen, um uns zu entwickeln, weil die uns diese Anreize geben, zu gucken, wie es weitergeht. Sonst könnten wir einfach weitermachen, wie es ist. Und dann brauchen wir uns nicht entwickeln. Und die These ist ja auch in dem Kontext von der Christine Wamsler, eine Nachhaltigkeitsforscherin aus Lund, von der Uni dort, die sagt ja, dass wir die Nachhaltigkeitsziele nicht erreichen, weil wir disconnected sind, also nicht verbunden. Das passt jetzt zu dem, was du sagst. We love you.
Definitiv, ja, das stimmt. Gut, aufgegriffen. Ja, so reconnecting to nature, würde ich sagen, ist so auch ein Teil von diesem Hopecore-Gedöns. Und halt einfach was super wichtig ist. Also ich für mich selber auch, ich sag mal, ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen, ne? Wir haben noch so gespielt im Wald und solche Geschichten. Meine Eltern haben beide Biologie studiert. Ich bin auch nach dem Vogel benannt, so, ne? Nicht nach dem Sänger, obwohl ich mich mit dem Sänger auch verbunden fühle.
Also Falco im Sinne von Falke, oder wie?
Ja, genau, richtig. Ja, genau, der lateinische Name für den Falken. Und mein Zwillingsbruder heißt Mario. Und Mario kannst du übersetzen als der aus dem Meer kam. Und das ist beides so die Leidenschaft meiner Eltern, ne? Also für die Meereswelt und für die Vogelwelt. Und das hat sich da verbunden in dieser Namensgebung, ja. Und nee, definitiv, weil sehr, sehr vieles würde ich auch jetzt ein bisschen mit der Politik auch verbinden, dass die Dinge, die wirklich irgendwie verbinden, die etwas aufbauen, was einen nachhaltigen Wert hat, die sind in irgendeiner Weise von dem Konzept her orientiert daran, was du in der Natur auffindest. Und Natur ist wahnsinnig faszinierend, finde ich. Zum Beispiel auch in dem Sinne, dass es dort dieses Konzept Müll gar nicht gibt.
Ja.
Ne? Alles hat seine Verwertung, alles hat seinen Kreislauf und ist auch so konzipiert sozusagen. Ne? Weil gucken wir zum Beispiel so einen Baum an, was der massiv an Samen produziert im Jahr, ne? Also das sehen wir heute auch. Gerade jetzt ist es wahnsinnig, wahnsinnig große Früchte und so weiter, weil das Wetter so gut, günstig war. Und ja, aber die fallen ja alle auf den Boden. Und das ist jetzt nicht so, dass da drumherum 1000 Bäume wachsen, sondern ne, das ist dann irgendwie Futter für die Vögel, für die kleinen Nagertiere und Humusaufbau für den Boden und so weiter und so fort. Und kommt dann wieder zurück zum Baum. Also was für eine Riesenresonanz dann dazu sozusagen kommt. Der schenkt etwas raus und es kommt viel zurück. Also das begeistert mich.
Wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich so diese Resonanz, dass das auch das ist. Du sagtest ja, begeistert dich, was dich bewegt und dass du von dem, was du mir gerade vorher erzählt hast, so wie du unterwegs bist, dass du also einfach neugierig bist, in Kontakt, in Verbindung zu gehen mit Menschen. Und irgendwie hatte ich jetzt die Resonanz, dass dieses Bild so passt.
Ja, schon, ja. Das kann ich gut nachempfinden. Das habe ich total. Und das ist aber auch eine Sache, die ich für mich erstmal erlernen musste, sage ich mal so. Weil ich habe so diesen Background, ADHS und autistisches Spektrum. Und wenn ich jetzt erzähle, irgendwie die letzten 2 Silvester habe ich komplett alleine verbracht. Und das war eigentlich nicht freiwillig, ne? Ich hatte erst vor einem Jahr noch ein großes Burnout. Ja, wo ich wirklich auch Sinnkrise hatte und so weiter. Und das wirkt auf die Menschen, denen ich heute begegne, überhaupt nicht mehr so, ne? Aber das hat mir einfach, ja, auf so eine regulatorische Art auch gezeigt, ne? Was ich, also ich viel darüber reflektiere, was ich da ja gemacht habe und dann halt mich immer weiter getraut, mich zu öffnen, in so einer breiteren auch Öffentlichkeit darüber zu reden, natürlich viele, viele Kontakte, also über die ich unheimlich dankbar bin in meinem Leben, dass ich sehr viele Kontakte aufgebaut habe, weil ich schnell auf Menschen zugehe und da sehr tiefe Freundschaften auch draus entstanden sind. Also ich habe zu jedem Thema irgendwie eine Freundschaft, wo ich sage, ja, da muss ich das jetzt gerade erzählen, was mich gerade irgendwie so umtreibt und das hilft mir einfach auch sehr. Und das ist einfach, wir haben von einem Therapeuten mal gehört, dass es so ein Gegenelement eben auch gibt zur Depression. Und das Gegenelement zur Depression ist die Expression. Das bedeutet, gib nach außen und ja, es geht dir besser, wenn, aber das hat auch immer wieder so eine gewisse Bedingung von, du bist dann auch mit Menschen umgeben, die dir eine Resonanz geben, dass du auch spürst, du bist gesehen, du wirst gehört und die Leute spüren dich sozusagen. Und das hatte ich aber auch mit einer gewissen Verbindung dazu, dass ich das überhaupt nicht wahrgenommen habe. So in Vergangenheit, sage ich mal so, ne? Also weil dieses autistische Spektrum, das bringt auch mit sich zum Beispiel, dass es mir sehr schwer gefallen ist, so Reaktionen, ne? Also Gesichtsausdruck auch zum Beispiel, ne? Also wenn jemand nämlich irgendwie dich so ernst anguckt und du denkst dir, hä, warum? Ich erzähle ihm doch voll die schöne Sache gerade. Aber er ist vielleicht gerade in einem Modus, dass er nachdenklich ist, ne? Dass er konzentriert ist auf das, was du sagst. So, das hat mich immer verwirrt. Und dann hatte ich ja auch ein paar öffentliche Auftritte, sage ich mal. Und dann halt ins Publikum zu schauen und du denkst dir so, ey, ich will hier gerade was Mitreißendes erzählen und die gucken mich so verdutzt an und das bringt mich komplett raus, ne? Also, und da musste ich erstmal, das musste ich erstmal irgendwie verarbeiten für mich sozusagen. Und da brauche ich immer ein bisschen länger. Merke dann aber, dass ich irgendwie da ziemlich gut was draus lernen konnte und dass mir das auch weitergibt, ne? Und da auch mein anderer Lieblingsspruch, nämlich, ja, wer langsamer geht, der ist dann schneller auch da. Ja, und das finde ich ganz fantastisch.
Ich habe den Spruch, wer langsamer geht, ist schneller da, einmal kurz sacken lassen. Ne?
Ja, so ist gedacht. Ich kann auch nachliefern. Das fand ich nämlich auch. Ich liebe das ja, wenn ich so Sachen lerne, wo ich schon lange drüber nachgedacht habe. Und was steckt da eigentlich dahinter, ne? Also natürlich kannst du sagen, okay, Thema hier ist es beim Biathlon, glaube ich, ne? Wo man auch so dieses Schießen hat, ne? So. Da kommst du an, du bist irgendwie noch voll im Adrenalin, bist ein bisschen gesprintet, dies, das, dann kommst du hin, musst erstmal zur Ruhe kommen, weil sonst triffst du ja das Ding nicht. Aber wenn du es nicht triffst, du weißt, du musst die Extrarunden laufen. Und ein bisschen ist es halt so, ne? Dass erst, wenn du bewusst zur Ruhe kommst, dass du die Dinge dann auf die Art und Weise machen kannst, dass es dich nicht die Umwege kostet. Und ja, genau. Und es gibt da eine neurochemische Erklärung tatsächlich auch für. Nämlich die erste Reaktion, die du auf alles Mögliche hast, was irgendwie auf dich einprasselt, wird verarbeitet über dein Belohnungssystem. Ne? Limbisches System, alles, was dazugehört. Und wenn du dir die Zeit gibst und einmal durchatmest, ja, dann wird dein präfrontaler Kortex aktiviert. Also erst dann. Ne? Vorher bist du Autopilot,
Ja.
dann gibst du dir den Moment Zeit und dann bist du wirklich da. Und das finde ich ganz fantastisch.
Ja. Ich hatte tatsächlich mal eine Folge mit dem Christian, ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Da sprach er vom Autopiloten und dann habe ich ihn so gefragt, und welcher Autopilot führt dich gerade durch die Episode? Dann ist ihm erstmal klar geworden, dass er gerade im Autopilot ist.
Ja, das, ja. Ich meine, das ist ja auch etwas Grundlegendes eigentlich vom Gehirn. Und weil letztendlich ist es ja was Gutes in dem Sinne, dass es der Energiesparmodus ist.
Ja.
Ne? Und unser Gehirn, das verbraucht wahnsinnig viel Energie. Man sagt ja ungefähr so 30%. Ich glaube, bei neurodivergenten Menschen könnte es manchmal sogar mehr sein, weil da rast es ja durch. Und deshalb hat das irgendwie so seinen Sinn und Zweck. Aber es ist natürlich etwas, wenn wir uns das bewusst machen. Also mir hat es wahnsinnig geholfen, als ich mir das wirklich mal bewusst gemacht hatte, auch ganz anders im Moment zu leben, ja, da zu sein und ja, mich den Dingen bewusst hinzugeben. Achtsam, ja. Das schöne Wort, Achtsamkeit, ist da ganz groß. Und wer jetzt hier schon weiterdenkt, der kennt vielleicht das Wort auch Metacognition schon, was so ein bisschen die Form dessen ist, dass du dir ganz bewusst immer bist, wo du gerade gedanklich dich
Ja.
befindest und was auf dich einprasselt.
Also, dass du so sehr in die Achtsamkeit gehst, dass du wahrnimmst, wo du gerade bist, also emotional, gedanklich, was in dir abgeht, das meinst du so, oder? Mit Metacognition.
Also ich erzähle gerne die Geschichte so, stellen wir uns ja mal vor, unser Gehirn ist ein Gefängnis. Oder wir sind einfach in einem Gefängnis, in einer Gefängniszelle und da kommen immer mal wieder Besuchende vorbei und das sind unsere Gedanken. So, und wir sind dem ausgeliefert. Ja? Die kommen ja für uns, die kommen auf uns zu und wir stecken da fest und können jetzt nicht einfach mal irgendwie weglaufen. Bis auf, ja, wenn wir uns mal einfach bewusst machen, hey, Moment, das ist ja meine Vorstellung, in der ich gerade lebe. Also habe ich jetzt gerade mal die Vorstellung davon, in meiner Hosentasche ist ja ein dicker Schlüsselbund für alle Zellen in diesem
Ja.
Gefängnis. Ich schließe mal einfach auf und auf einmal ist allen klar, dass ich auf einmal der bin, der dieses Gefängnis leitet,
Ja,
organisiert.
du
Ja.
kannst quasi durch dein, weil es ja alles ein Konstrukt ist, kannst du deine Realität verändern dadurch, ne?
Absolut, ja, genau. Und das hat auch einen Sinn von, naja, vielleicht ist es ja gar kein Gefängnis, vielleicht will ich auch, dass es ein Hotel ist oder sowas.
Ja.
Ne? Weißt du?
Das heißt also, Metacognition ist also noch mehr, dass ich mir quasi meiner Konstrukte bewusst werde und merke, ich kann die Bedeutung verändern.
Ja, natürlich auch nur in dem Sinne von, ich habe eine reale Umgebung, ja,
Ja.
die kann ich ja nicht richtig ändern, aber ich kann
Ja.
meine Perspektive darauf
Genau.
immer, immer verändern. Ja, also habe ich irgendwie gerade Spaß an was oder nervt
Ja.
es mich total?
Ja.
Und alles sind legitime Sachen. Also wir müssen manchmal Gefühle auch ausleben,
Ja,
weil wenn man sie wegdrücken, dann beschäftigen die uns weiter und dann kommt ein ganzer Rucksack irgendwann, der ganz schön schwer geworden ist. Ja, und jetzt sagen wir mal ein bisschen nochmal Retourkutsche jetzt zu den IDGs. Das ist auch etwas, was ich einfach in meiner Zeit, weil ich schon länger auch so Klimaaktivismus mache. Ich habe mal die Parents for Future in Deutschland koordiniert. Bin da immer noch mehr oder minder auch so drin, immer nicht mehr so aktiv. Und im aktivistischen Umfeld kommt es immer mal wieder zu Reibereien, sage ich mal so. Ne? Also, dass da Menschen einfach irgendwie ihre eigene Ambition kennenlernen, was ich ganz fantastisch finde, und dann aber machen, machen, machen und in alle Richtungen gehen und nach vorn preschen und sich dann wundern, warum ziehen denn nicht alle mit?
Ja.
Das hat einen direkten, weiß nicht, also das ist irgendwie so direkt klar, dass das auch ein bisschen zum Scheitern verurteilt ist. Obwohl das alles genau richtig ist und schön ist, aber wir können auch alle nicht überleben ohne so ein bisschen Regulations Element, so hier und da. Und das, weil ohne Zusammenarbeit kriegen wir es nicht hin. Vollkommen klar. Also meistens geht es ja darum, ne? Also wenn ich eine Politik fahre, dann mache ich die schon in einer gewissen Linie für mich, aber vor allen Dingen eigentlich, um andere mitzunehmen. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so Sachen wie, naja, die anderen sind halt nicht auf dem Level, auf dem ich bin, die haben nicht die Motivation, die ich habe. Es ist erstmal ein Prozess, die Leute mitzunehmen und auch abzugeben, für was ich eigentlich will. Ich muss ein Bild aufmachen, wohin ich will, und das auch in einer anderen Art den anderen Menschen erklären, als ich das mir selber erkläre. Das sind halt schon, ist schon so ein bisschen die großen Fragen, ne? Und wenn ich mich denen nicht widme, nur die Vorarbeit geleistet habe, ja, langsamer gehen, eben sich irgendwie auch in einer gewissen Art vorbereiten. Dann renne ich, aber merke halt auch von dem Konstrukt her irgendwann, dass ich in einem Hamsterrad bin und eigentlich nicht wirklich von der Stelle mich bewege.
Das ist ja der Klassiker, wenn Aktivisten sich dann verbrennen.
Definitiv, ja, so Activism Burnout häufig und auch in einer gewissen Verbindung auch mit Neurodivergenz, weil in dem Spektrum da, ne, also in dem aktivistischen Spektrum, gibt es
Aha.
wahnsinnig viele, die so neurodivergent sind, weil das auch so einen starken Gerechtigkeitssinn mit sich bringt.
Bevor ich dann nochmal auf das Thema IDGs und dem, was du gerade beschrieben hast, eingehe, bin ich jetzt mal neugierig und mal nachfragen. Inwiefern ist das ein neurodivergentes Thema in dem Aktivismus und so weiter? Kannst du da nochmal drauf eingehen? Also, und auch das Gerechtigkeitsding. Also, hat sich für mich angehört, als wäre die These, dass insbesondere neurodivergente Menschen in so Aktivismus reingehen. Oder wie war das gemeint?
Das ist einfach meine unbedingte Erfahrung.
Ja.
Also, dass das einfach sehr häufig zusammenkommt. Ich würde sagen, es schürt auch ein Stück weit noch mehr meine Begeisterung für diese IDGs, weil für mich sind die IDGs, wie du ja schon vorhin noch mal mit dieser Professorin aus Lund erläutert hast, ist so dieser Hebel eigentlich, mal wirklich diese SDGs auch durchzusetzen, weil diese SDGs sind so hehre Ziele, sage ich mal, ne?
Ja.
Und aber wie besteht so der Weg dahin? Wie besteht
Ja.
das,
Ja.
was ich auch häufig höre, als ein Prozess, der nennt sich Healing, ja? So von wegen, naja, also wir müssen bei uns ein bisschen anfangen, ja, zuerst mal schauen,
Ja.
was beschäftigt mich selber persönlich? Weil wenn ich
Ja.
das geschafft habe, dann bin ich fähig dazu, mich auch allem anderen zu widmen. Und das schließt überhaupt nicht aus, dass wir das zusammen machen.
Ja.
Und diese IDGs bringen ein sehr umfangreiches Werkzeug eben, da ja so sich an etwas orientieren zu können.
Ja.
Und es hat unheimlich viel mit Achtsamkeit, eben auf dich selbst Bezogenheit
Ja.
irgendwo auch ein Stück weit zu tun, auch in dem Stichwort Cooperation over Competition, ja,
Ja.
also Zusammenarbeit leben und das aber auch in einem Sinne, wir machen etwas zusammen
Ja.
und das bringt da auch in diesem Kontext einfach auch eine Heilung
Ja.
rein, weil am liebsten sozusagen habe ich mit den Leuten gesprochen, die mir widersprochen haben im aktivistischen Umfeld. Warum? Weil sie mich einfach gedämpft haben in meinem so over-the-top-Shooting, ne?
Ja.
Und das brauchte ich wirklich. Also, ja. Und das wünsche ich eben auch so vielen anderen, weil es gibt so ein bisschen dieses Phänomen, dass nämlich also neurodivergente Menschen, und da kannst du einteilen in so die auch ihre Diagnose beispielsweise nicht haben, also noch keine Erklärung für ihr eigenes Leben kennen, so ein bisschen, sage ich mal, die dann in der Regel unreguliert rumlaufen, ne? So, und jetzt treffen die auf Menschen, die diese Neurodivergenz sehr stark durchleben. Ja, also so zum Beispiel impulsiv. Immer melden und immer was reinwerfen, immer und so weiter. Und die Menschen, die das dann beobachten, selber neurodivergent sind, die fühlen richtigen Schmerz. Ne? Weil sie sehen den Spiegel, sie sehen eigentlich sich und was sie von sich überhaupt nicht wollen, aber die ertragen das die ganze Zeit. Und das bringt dann mit sich, dass sie eine starke Antipathie diesen Menschen gegenüber entwickeln.
Weil jemand das auslebt und dadurch die den Schmerz erleben, den sie nicht erleben wollen, weil sie selber da, und deswegen leben sie selber nicht aus, ne?
Der gar nicht mal so unbedingt in der Verbindung. Also unreguliert zu sein, um so zu erklären, bedeutet ja in einer gewissen Linie immer auch was zu verstecken. Ne? Also nicht der zu sein, der ich eigentlich sozusagen von irgendeiner Vorstellung heraus gern sein möchte.
Ich habe eine Verständnisfrage.
Ja.
Reguliert ist derjenige, der sich seine Neurodivergenz oder den Impuls, ich möchte immer was sagen, zurücknimmt. Der ist ja der sich reguliert, oder? Und der andere ist nicht reguliert oder andersrum?
Nee, genau. Also das ist so ein Element davon. Also für mich ist Regulation ein Bewusstsein dafür zu haben, wo befinde ich mich gerade und was geht auch bei mir gerade ab, ne? Also so, wie ich jetzt erzähle, ne? Und dann komme ich irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen, das ist ja auch so eine Sache. Versuche ich ja deswegen ja immer wieder zurückzukommen. Das ist eine Technik, die ich mir angeeignet habe. Metakognition ist eine Technik, die ich mir ganz bewusst angeeignet habe, um mich immer wieder ein bisschen runterzubringen. Ja, einfach halt, also dieses Impulsive ist ja etwas, da kommt etwas schneller heraus, als ich darüber nachgedacht habe.
Das meinst du, ja.
Das heißt, ich habe es ausgesprochen und bereue es im Moment direkt schon wieder, dass ich es überhaupt gemacht habe.
Also du hast den Impuls, der geht sofort durch, ohne dass du ihn kurz einmal reflektiert hast. Macht das jetzt Sinn oder?
Ja. Also Neurodivergenz ist sehr viel über Geschwindigkeit. Ne? Dein Gehirn, das feuert, die Synapsen feuern einfach schneller.
Ja.
Dadurch verbraucht sich dein Dopamin so schnell. Ne?
Und dann brauchst du wieder neu, ne?
Ja, das ist so ein bisschen. Wir führen jetzt nochmal zu einer anderen Frage, die wir können noch weiter erläutern, aber ist da überhaupt was Neues? Ja, das ist dann die Frage, ja.
Ja.
Aber um darauf zurückzukommen, weil sie ist unreguliert, reguliert, das führt dann eben zu diesen Reibereien.
Ja.
Und ich habe diese sehr wertvolle Erfahrung gemacht, dass ich letztes Jahr in Reha war,
Ja.
auch in einer Klinik, die spezialisiert ist auf ADHS für Erwachsene. Und da ist natürlich auch genau das alles aufgetreten, wobei der Unterschied war natürlich, also alle kommen dahin und wissen das, ne?
Dass sie ADHS haben?
Ja, wobei, da sind jetzt nicht nur Menschen mit ADHS, sondern auch ein paar andere Sachen.
Ja.
Interessanterweise die Long-Covid-Leute, ja, also die mit dem Fatigue-Syndrom, die irgendwie sozusagen dem entgegenstehen, was aber eine witzige, schöne Dynamik auch immer war. Nee, aber alle kommen dann mit ihrem Problem. Und so, du bist dann da und alle wissen ja, ey, also hier geht's auch um was, ne? Und dann hat sich so sehr Schönes entwickelt. Ich habe da erstmal eine Woche gebraucht, um da irgendwie anzukommen, dass die Leute sehr offen sind dort. Ne? Und es war so, also es hat mir so wahnsinnig gut getan, das zu erleben, wie Menschen auch gerade über ihr ADHS und ihre Lebensgeschichten, weil die sind auch wirklich heftig meistens, gesprochen haben, wie sehr das bei mir halt dann auch resoniert hat, ne? Was das für einen Anklang gefunden hat und wie es mir ermöglicht hat, auch über meine Sachen dann zu sprechen, eine Sprache zu entwickeln für meine Sachen. Und das kannst du ja beschreiben, das war ein sehr reguliertes Umfeld. Ne? Also du hast da deine Therapien und Psychoedukation und alles Mögliche. Und das war wirklich, das war für mich eine starke initiale Erfahrung auch für das, was ich heute so alles mache. Ja.
Ich versuche mal zusammenzufassen, was ich jetzt alles wahrgenommen habe. Also dich bewegen die IDGs in der Development Goals. In dem Kontext haben wir uns ja auch kennengelernt, weil dich halt, ich glaube, auch Entwicklung dich beschäftigt und weil du auch glaubst, dass dieser Rahmen, dieser IDG Inner Development Guide eine Orientierung gibt, an der man sich ausrichten kann, um sich quasi vermutlich auch mal dann auch zu regulieren, aber auch mit sich selber und anderen in Verbindung zu kommen. So ungefähr das, was dich da bewegt und begeistert. Und ich wollte noch mal aufgreifen, du hast ja gesagt, ne, vorhin mal, wenn du langsam gehst, dann kommst du an oder so ähnlich war der Spruch, ne?
Nee, dann bist du
Dann,
schneller da.
genau, dann bist du schneller da.
Richtig.
Und für mich ist das im Grunde ja auch Ausdruck von Entwicklung, weil aus meiner Sicht ist Entwicklung, also findet langsam von, geht langsam vonstatten, was wir wiederum, und da bringe ich wieder die Brücke zur Biologie, was wir ja auch in der Natur beobachten können, wenn wir Pflanzen beim Wachsen und sich entwickeln beobachten. Oder wie lange, also ein Apfelbaum oder ein Kirschbaum bringt nicht nach einem Jahr oder 2 Jahren Kirschen aus und in der ersten
Oh
Ernte
ja.
oder in der ersten Ernte nicht die besten Kirschen. Und dann gibt es mal nach 4, 5 Jahren so eine Ernte, die erstmal überwältigend groß ist und dann auch geschmacklich super ist. Und ich finde, da an dieser Metapher sieht man einfach, wie Entwicklung vonstatten geht. Und das ist ja auch genau das, was mich bewegt hat, als wir hier den Inner Development Goals Verein in Düsseldorf gegründet haben, dass wir einen Rahmen bauen, wo wir dem Zeit geben können, dass sich das entwickelt und nicht, wie ich viele andere Hubs beobachtet habe, die irgendwie ganz schnell irgendwas entwickeln wollten, Produkte skalieren irgendwie, wo ich sage, das widerspricht für mich eigentlich der Natur, der es entwickelt. Und letztlich sind wir als Menschen ja auch Teil der Natur und biologisch.
Ja.
Und du hast von Achtsamkeit gesprochen und für mich ist Achtsamkeit quasi dieses Innehalten, Eindrücke auf mich wirken zu lassen und wahrzunehmen, was sie in mir machen. Und erst wenn ich das wahrnehme und bewusste Durchleben mir erlaube, löse ich in mir, glaube ich, Entwicklung aus. Sonst kriege ich es ja nicht mit, also zumindest bewusste Entwicklung, sage ich mal, ja.
Ja, ich finde, das ist ein total, also das Baum und Samen und wächst, also dieses Bild, das finde ich sehr schön, auch treffend. Und das ist wahnsinnig wichtig. Also ich habe für mich selber auch gelernt und dann habe ich dieses Konzept gehört und war so, boah, hammermäßig, ich weiß es jetzt endlich. Es gibt nämlich den dreistufigen Therapieprozess. Und der Clou ist, wenn du die eine Stufe nicht abgeschlossen hast, dann kannst du die nächste zwar bearbeiten, und alle machen es auch meistens, ich auch, aber du wirst die andere nicht abschließen können. So, und Stufe 1 ist Erkenntnis, Akzeptanz. Meistens schon die schwerste. Ja, und da musst du erstmal arbeiten, ne? Und das halt auch wirklich sozusagen in der vollen Gänze durchziehen. Ja, zum Beispiel, ich habe ADHS. Als ich meine Diagnose bekommen habe, war ich erstmal, ne, kann doch gar nicht sein. Ne? Ich doch nicht. Und auch ein bisschen, dann habe ich auch Interviews gegeben, kann man auch in Zeitungsartikeln oder so lesen. Dann kam der Schock, ja. Weil ich denke so, oh Scheiße, und das hast du jetzt dein ganzes Leben? Eieiei, das ist schon ein bisschen schwierig, ne? Aber gut, ja, muss da mal durch. Und Stufe 2 ist Psychoedukation. Ja, ich lerne darüber. Was bedeutet das denn überhaupt? Wann tritt es denn auf? Wie gestaltet sich das? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mein Umfeld? So, und dann ist Stufe 3, das Lernen, damit umzugehen. Und bedeutet eben, ja, auch, ist ein Entwicklungsprozess, ganz wichtig, ne? Also, wenn ich es nicht probiere, werde ich es auch nicht irgendwie überhaupt noch lernen. Und das ist etwas, was meinen Kindern beispielsweise beibringen, wenn die sagen, ja, ich kann das nicht. Da ich, sag's nochmal, ich kann das noch nicht. Ja? Und das ist ein ganz entscheidender, dieses noch. Ich bin für die Einführung von ganz viel mehr noch.
Was noch?
Ihr macht noch, aber natürlich, es kommt immer was, aber was noch? Und aber einfach, ja, ich kann das noch nicht, finde ich, ist ein ganz starker Spruch, ja.
Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt bin ich kein Therapeut, habe gar keine Ahnung. Ja. Also, die Frage vorweg, da ein bisschen Erklärung meiner Gedanken. ADHS ist ja erstmal eine Diagnose. Nicht? Die sagt, ein Mensch, ein Gehirn ist so und so gestrickt und so weiter. Wenn ich das jetzt als Laie von außen betrachte, würde ich erstmal sagen, ich sehe einen Menschen, der sich so und so verhält. Und die Frage, die ich mir stelle, Anführungsstriche, wo ist das Problem? Ist das Problem gegebenenfalls nur das Problem, dass es eine Abweichung von der Norm ist? Weißt du, wie ich meine?
Ja, voll, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das, denke ich, auch immer wieder zu einer gewissen Reiberei führt. Also ich erzähle es gern so auch. Also eine Diagnose ist eine Erklärung. Und es gibt aber Menschen, die sehen das als eine Ausrede an. Und das ist ganz schwierig, weil ich habe doch keinen Mensch erlebt, der nicht nach der Diagnose ein bisschen Zeit geht ins Land und ein bisschen Verarbeitung, aber der nicht nach der Diagnose einfach viel besser durchs Leben kommt, sag ich mal so.
Ja.
Ein kleiner Hard Fact, der mich auch sehr betroffen macht. Neurodivergente Menschen haben, also ich glaube, das bezieht sich jetzt auf ADHS speziell, haben eine verminderte Lebenserwartung.
Aha.
Und die ist nicht gering. Das sind 8 Jahre. 8 Jahre, statistisch natürlich.
Ich frage jetzt mal so zynisch oder so, weil das Gehirn schneller tickt und sich schneller verbraucht, oder wo kommt das her?
Es sind eher die Auswirkungen. Also kleine Triggerwarnung auch, weil das ist schon ein harter Fakt, ne? Da sind sehr viele Suizide mit dabei. Und also es macht mich halt auch persönlich sehr betroffen, weil ich auch natürlich jetzt viele Menschen kennenlerne. Also ich mache auch nämlich Coaching für neurodivergente Menschen und die einfach echt schwere Sachen in ihrem Leben erlebt haben, weil sie eben eigentlich nur sie selber sein wollten irgendwo. Aber sie selber sein heißt einfach für neurotypische Menschen zu viel zu sein. Zu schnell und ja, und immer wieder neue Ideen und nichts wirklich gefühlt für andere gefühlt zu Ende zu bringen. Ja, immer auch schnell und ein bisschen hibbelig zu sein. So. Und ja, es ist so eine Art quasi, Andersartigkeit. Dabei erzähle ich ja so gerne, es gibt einen anderen Diagnostikprozess sozusagen, neben dem, was irgendwie Psychiater, Psychiaterin oder Therapeut, Therapeutin macht. Und das nennt sich Kaffee. Also, wie wirkt es für dich, wenn du Kaffee konsumierst? Und wenn du ein Mensch bist, der Kaffee trinkt,
Bin
und
ich?
dich danach ins Bett legst und einschläfst, dann weißt du, irgendwas ist in deinem Gehirn anders.
Ich weiß zumindest, was abgeht, wenn ich 3 Tage keinen Kaffee kriege, dann habe ich Kopfschmerzen.
Ja,
Koffeinentzug.
das ist ja nochmal was anderes, ne? Aber nee, das, was ich ja damit
Okay,
meine, ist.
mein Gehirn funktioniert also anders. Also ich weiß nicht, muss ich mal darauf achten, wenn ich Kaffee trinke und einschlafen kann, weil andere nicht einschlafen können. Dann habe ich einen
Naja,
Unterschied.
es ist jetzt sehr stark vereinfacht, ne? Aber schlussendlich, ich erkläre es mir dann auch so. Also einmal hast du einfach dieses Phänomen und daraus leitet sich alles ab, ne? Dein Gehirn, deine Synapsen, die feuern schneller. So, das heißt halt bei diesem Koffein-Gedöns, das Koffein, das schmeißt du auch schneller raus aus deinem System. Du hast sozusagen einmal den Push, aber dann kommt auch der Drop einfach sehr schnell. Und dieser Drop heißt so, also ich sage, ne, wenn ich Kaffee trinke, dann sollte ich am besten keine lange Autofahrt danach haben. Weil ich weiß, so, sagen wir mal, eine halbe Stunde und ich fahre so richtig runter. Ich werde müde.
Du kannst es also
Ja?
zum Einschlafen nehmen.
Tatsächlich, ja. Ich meine, da kommt natürlich dazu, wenn ich jetzt irgendwie eine Cola beispielsweise mit viel Koffein habe, da kommt ja noch der Zucker dazu, ne? Der pusht mich auf eine andere Art. Und dann ist das schon wieder eine andere Dynamik. Deswegen also ein bisschen vorsichtig damit, aber. Das zieht sich schon so durch, weil das halt mit dieser Gehirnchemie so wunderbar klappt, dass das eben so funktioniert. Und die Medikamente, die du hast, beim ADHS, funktionieren ja ganz wunderbar übrigens, um einfach zu dämpfen, um runterzukommen. Aber das sind Amphetamin und Koffein in der Wirkung, die das hat. Ja? Und das bringt mich runter.
Und das hilft dir, in der gegebenen Umwelt dann besser klarzukommen?
Ja,
Oder?
weil ich da ein bisschen langsamer sozusagen bin, aber auf eine gute Art.
Ja, du kommst genau auf eine gute Art anstatt von Koffein und Zucker und so weiter. Und es reduziert den Leidensdruck, weil du besser mit deiner Umwelt klarkommst? Oder?
Ja, oder auch umgekehrt, die Umwelt besser mit dir.
Ja, also warum frage ich das so? Das ist jetzt ein bisschen, dann will ich vorsichtig sein, weil ich ja jetzt kein Mediziner, Psychologe, Psychiater oder sowas bin.
Ich auch nicht an der Stelle. Also
Ne,
keine Gewähr. Ich beschäftige mich sehr viel. Ich studiere
ich,
sozusagen, aber
ja, weil du ja
ja.
betroffen bist, dann willst du dich Weiterbildung mehr zu verstehen, nicht?
Genau.
Aber jetzt nur mal von meinem ganz normalen Mensch-zu-Mensch-Verständnis und auch im Sinne von, wenn wir über IDGs reden. Mein Verständnis bei den IDGs ist ja auch vor allem, dass Vielfalt total wichtig ist. Und Vielfalt ist für mich halt mehr als eine Regenbogenfahne. Das ist das, was draußen rumgeschrieben wird. Aber Vielfalt ist ja wirklich diese Unterschiedlichkeit jeden Menschens. Und ich sage auch immer, jeder Mensch, der schon ein paar Jahre gelebt hat, hat auch schon Fähigkeiten entwickelt. Und im Sinne der Inner Development Goals sage ich dann immer, wir müssen nicht warten, bis wir diese Fähigkeiten entwickelt haben, die dort im Guide beschrieben werden. Wir bringen sie ja schon mit in verschiedene Ausprägungen. Wir müssen uns dessen nur bewusst werden und dadurch, dass wir miteinander in Kontakt gehen und uns verbinden, erkennen wir auch noch unsere unterschiedlichen Qualitäten. Und wenn wir in Verbindung gehen, und deswegen finde ich ja das Bild eines Hubs so wichtig, weil Hub, was ist denn das? IT-Technik, die Datenströme verbindet. Und als Hub verbinden wir uns Menschen mit unseren Fähigkeiten. Und wenn wir dann Prozesse entwickeln, die müssen wir als Hub auch erforschen und erlernen. Und manchmal gibt es welche, die wir ausprobieren, ob die für uns taugen. Wie wir in Verbindung kommen und uns unserer Fähigkeiten bewusst werden und diese dann kombinieren, um Lösungen zu finden im Verhalten aus unserer Entwicklung heraus, die nachhaltig wirken oder eine Wirkung auf Nachhaltigkeit haben, ne? Und meine Einstellung ist jetzt so, diese Einzigartigkeit, ja, oder Eigenartigkeit jedes Menschen ist ja wertvoll. Und nicht nach dem Motto, du bist anders, sondern das ist ja eine Bereicherung des Fähigkeitspools, der Eigenschaften, die wir nutzen und aktivieren können. Und jetzt habe ich so einen Glaubenssatz, dass ich sage, die Biologie hat sich schon irgendwas, also Darwin wird wahrscheinlich so argumentieren, dabei gedacht, dass es diese Unterschiedlichkeit und Ausreißer und so weiter gibt im Sinne der Evolution
Ja,
und dann
ja.
im Sinne der Entwicklung. Warum schauen wir uns das nicht mal an und gucken, Metakognition, wenn wir uns dessen bewusst werden, was können wir daraus machen, anstatt alles in eine Form zu bringen? Und für wem taugt denn dann die Form? Also ich glaube nicht für die, die in der Form stecken.
Oh ja, das bringe ich auf zwei Gedanken jetzt gerade ganz schnell. Das habe ich gestern noch gedacht. Da bin ich durch Köln gelaufen und dann waren wir auch, sind wir am Zoo vorbei. Und ich habe mir so gedacht, ja, auch irgendwie in dieser Idee von, wir sind alle anders. Und bei Neurodivergenz ist es auch so. Es gibt nicht diesen gleichen Typ. Es gibt gar nicht so, es ist eben dieses Spektrum, ne? Und eigentlich sind wir alle auf dem Neurodivergenz-Spektrum, nur manche nicht so ausschlagen, dass man sagt, die sind jetzt neurodivergent, sondern neurotypisch. Und das ist so etwas, was in der, deswegen fand ich es so schön, dass du Darwin erwähnt hast, das heißt ja Survival of the Fittest, die bestangepasstesten. So, und diese Vielfalt bedeutet eben, dass wir immer aus der Vielfalt heraus eine optimale Lösung finden werden. Und es liegt dann aber an uns, ob wir diese Lösung überhaupt zulassen. Ja? Weil die Lösung wird sehr wahrscheinlich so sein, dass sie recht speziell ist und die natürlichste Reaktion auf Lernen ist Widerstand tatsächlich. Ja? Das bedeutet, wenn da etwas kommt, jemand kommt mit seiner Idee, das Natürlichste, was wir erfahren, ist, so, was ist das denn für einer? Ne? Wo will der denn jetzt hin? Also, aber warum machen wir das? Energiesparmodus des Gehirns. Wir wollen nicht, dass es sich verändert, sozusagen. Und dann ist ja erstmal dieses Gefühl von Widerstand. Wenn wir uns dessen bewusst machen und sagen, hey, was ist denn eigentlich? Und ich will da mal mehr darüber erfahren. Ich lass für mich diese Zeit zu, mehr dazu zu erfahren. Gerade dann, wenn ich noch nicht diese Verknüpfungen empfinde, weil ich habe ja auch häufig eine Verknüpfung und kann vielleicht auch sagen, naja, gut, das habe ich schon mal gesehen, in einer ähnlichen Form und wir kommen ins Gespräch drüber. Vielleicht ergibt sich ja noch mehr, vielleicht auch nicht und dann kommen wir beide irgendwie ein Stück weiter. Aber wir werden immer weiterkommen miteinander, wenn wir da im Gespräch drüber sind. Und wenn wir das nicht zulassen, dann wird es schwierig. Ne?
So, und jetzt setze ich nochmal auf das Thema auf von dem Motto, nach dem Motto, du kriegst ja nichts zu Ende, weil du viele Dinge machst und immer wechselst und so, ne? Na, jetzt ist doch die Frage, über welchen Zeitraum ich rede. Ja.
Oh ja,
Und die zweite
das geht.
Frage ist Vielfalt. Also, wenn ich jetzt immer sage, wir brauchen eine Lösung für ein Problem und ich gehe jetzt und sage, ich beschäftige mich jetzt mit einer Strategie, das anzugehen und habe das in einem Jahr fertig und stelle dann raus, hat nicht funktioniert, fange ich nochmal neu an und mache wieder ein Jahr. Und ein anderer sagt, ich mache fünf Sachen parallel, habt ihr aber nach einem Jahr nicht fertig und dann heißt es, du kriegst ja nichts fertig. Aber ich habe nach 3 Jahren Dinge fertig und eine funktioniert davon tatsächlich, während andere 5 Jahre gebraucht haben und um eine Idee nach der anderen zu durcharbeiten und erst im 5. Jahr hat dann zufällig die Lösung bringt. Weißt du, wie ich meine? Also, und das weiß ich halt vorher nicht. Also.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Da will ich direkt einspringen, weil ich glaube, das lohnt sich gar nicht. Oder so wie ich es empfinde und wie du es jetzt berichtet hast, ist es sehr so, dass man da damit bei sich selber ist. Aber ich habe zum Beispiel auch, ja, ich mache mal ein Geschäft auf, ich werde ein Café eröffnen und das bringt so mit sich, dass sich da super viel aufmacht, woran ich jetzt gerade arbeite.
Ja.
Und ich mache es halt immer so, wenn ich eine Idee habe, dann will ich ja am liebsten immer so schnell wie möglich irgendwem erzählen.
Ja.
Weil, also auch diese Idee davon, ich erzähle es jemandem, oh Gott, das könnte ja jemand klauen. Das ist der absolute Schwachsinn,
Deine Idee
Entschuldigung.
kann doch niemand klauen, weil sie in deinem Kopf ist. Weißt du, was ich meine?
Nee, aber es wäre sogar gut, wenn jemand diese Idee aufgreift.
Weil dann das ja
Ne?
verwirklicht wird, ja.
Eben, genau, ich will doch eigentlich nur, dass es verwirklicht wird. Ist ja egal wie. Nicht ganz egal, aber egal. aber sozusagen, erst im Austausch merke ich auch, welche Wertigkeit hat so meine Idee. Funktioniert das, was ich will? Ja, weil ich kann so in meiner eigenen Küche viel kochen und dann serviere ich das. Ja, gut, schmeckt aber keinem.
Ja.
Ja, toll. Dann stehe ich da, habe mir ganz viel Mühe gemacht, habe mich abgerackert und dann denke ich so, oh, blöd. Aber hätte ich das mal jemanden probieren lassen vorher, ne? Und mal ein bisschen nachgefragt, guck mal, wie ist denn dein Geschmack und was gefällt dir so? Oder kannst du mir vielleicht helfen, hier mal die Kartoffeln zu schnibbeln und solche Sachen, ne? Und dann entstehen die besten Produkte daraus, ja.
Ja. Ich frage mich gerade, wo kommt das her, ne? Also. Oder andersrum frage ich mich gerade, also manchmal kriege ich so den Satz oder von Leuten gesagt, also und da wird ja mit schnell gespielt, ich glaube, du hast ADHS oder so, weißt du? gibt es ja Leute. Ich habe keine Ahnung, ob ich das habe oder nicht. Ich habe auch noch nie eine Diagnostik gemacht. Eigentlich ist es mir auch egal, weil die Frage ist doch für mich, wie komme ich klar im Leben? Und da bin ich wieder bei dem Punkt, wo du sagst, bin ich mit mir verbunden?
Ja.
Und habe ich das Vertrauen, dass ich gut für mich sorgen kann, unabhängig von einer Diagnose, ja?
Ja, bring mich auf einen interessanten Gedanken, weil es gibt das häufig, oder auch bei mir war es jetzt anfänglich, würde ich sagen, so, dass es so ein paar Leute gibt, ich erzähle ihnen ja, ich habe jetzt hier ADHS-Diagnose. Dann so erstmal, ja, glaube ich dir doch gar nicht. Oder ja, wir haben doch alle irgendwie ein bisschen ADHS, ne?
Ja, sowas genau.
Ja, so ein bisschen Unaufmerksamkeit, Zuseligkeit, so, das hab ich doch auch schon mal gehabt, so ist doch ganz normales. Stimmt ja auch, ne? Und da gibt es auch noch so eine witzige Frage, so, seit wann hast du das denn?
Eigentlich hast du es doch dann
Naja,
von Anfang an, oder nicht?
ich lebe damit. Ich kann es nicht von mir nehmen, so, ne? Also, es ist mein Gehirn, was einfach so verdrahtet ist, dass es so funktioniert und ich bin einfach super froh, dass ich das rausgefunden habe, weil ich dann besser damit klarkomme. Aber nee, und das stimmt ja auch, wie gesagt, dass diese Spektrumssache und ich hatte immer eine Schwierigkeit, mir so vorzustellen, was ist denn dieses Spektrum überhaupt, ne?
Ja.
Und dann war ich so froh, ich bin auf eine Grafik gestoßen, ist so ein Tortendiagramm,
Ja.
wo das ganze Neurodivergenzspektrum oder halt das, was so darüber ganz
Ja.
gut bekannt ist und was eine gute Einordnung bietet,
Ja.
aufgetragen ist in Form von Symptomatik.
Ja.
Ne? Also ADHS ist Hui, Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit, Impulsivität und daraus leitet sich einiges ab. Dann
Ja.
hast du dieses autistische Spektrum, wie jetzt zum Beispiel, was ich auch schon beschrieben hatte, Social Clues, ne, also
Ja,
sowas wie
ja.
Gesichtsausdruck, Emotionen und so weiter von anderen nicht gut lesen zu können, da eine
Ja.
Verwirrung zu haben. Musteraffinität, das ist eine sehr, sehr schöne
Ja.
Sache. Und dann gibt es noch einiges mehr, auch gerade im Hochsensibilitätsbereich, ne.
Ja.
oder Hochbegabungsbereich, was auch mit dazu bezählt. Und dann kannst du dir dieses Diagramm hinnehmen und sagen, so, welche Intensität habe ich denn jetzt gerade, verspüre ich das? Und nicht mal mit so einem Gedanken, dass das jetzt fix ist, sondern es ist eine Momentaufnahme, die sich auch verändert.
Plastizität des
Und
Gehirns. Ne?
ja, natürlich, ja, das ist das andere schöne Wort, Neuroplastizität, aber und für mich auch eine offene Frage nämlich, wenn ich jetzt sage, na, ich bin damit geboren, das ist für mich klar, ja, also mit dem Autismus und mit dem ADHS bin ich geboren, nur wie lange bleibt das eigentlich, ja, also kann ich sozusagen mein Gehirn dazu bringen, dass es neurotypisch funktioniert? Weil dieses Erlebnis habe ich, ne? Also ich habe mit Medikation angefangen. Mittlerweile nehme ich es eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Und trotzdem fühle ich mich so sehr reguliert. Ich sage mal, aber meine andere Medikation ist die Achtsamkeit, ist Yoga und Meditation und sowas in die Richtung. Nur, ja, ich hab tatsächlich mal so eine Testweise, weil mein Therapeut damals, der sagt, naja, wir können das machen, aber er fühlt sich nicht spezialisiert dazu, dass er sagt, ich mache jetzt Autismusdiagnose. Da habe ich einen Fragebogen bekommen und ich war so, ich habe den gescannt und dachte mir, ja, das kennst du alles, ne? Da hast du dich schon mit beschäftigt. Du weißt eigentlich sozusagen, wenn du so antwortest, dann kommt das raus. So, dann habe ich gesagt, du, ich mache das jetzt so. Ich werde in zwei Versionen antworten. Einmal die Version, ich wusste noch nichts drüber, unreguliert. Und dann die Version, die ich heute bin, reguliert. So, und nicht zu meiner Überraschung kam dann als Ergebnis daraus, als wir uns das nächste Mal sahen, unreguliert ist komplett im Spektrum drin, ja, ganz klar über dem Grenzwert
Da bist
liegend.
du quasi deinen Impulsen gefolgt.
Ja, auch vieles andere, ne? Also, ja, können wir jetzt weiter ausführen, aber, ne? Und das andere war so ganz knapp drunter. Ne? Also knapp drunter von wegen, ja, jetzt hast du keinen Autismus mehr. Wo ich mir denke, ja gut, da habe ich jetzt auch ein bisschen ein paar Fragen an diesen Fragebogen, weil der war jetzt nicht besonders gut, aber trotzdem, das zeigt ja, dass da eine gewisse Veränderung da ist. Und ich würde auch mal ganz klar behaupten, dass das auch stark situationsbedingt ist. Und das führt jetzt dazu, und das ist so meine große Vision ja auch, die ich verfolge, dass wir als Menschen zusammen und wie du ja auch schon ausgeführt hast, einmal mal erkennen, dass wir sehr divers sind, unterschiedlich sind, dass das alles seine Qualität hat und dass es aber auch dann zu einem Gewinn für uns alle führt, wenn wir uns gegenseitig zueinander zulassen, uns aktiv zuhören, bei uns bleiben, aber trotzdem eben unser Lauscher immer aufhaben und ja, mit einer gewissen Ruhe und Offenheit an Dinge rangehen. Ich glaube, da kann ganz, ganz Wundervolles entstehen.
Falco, ich fand, das war ein super abschließendes Wort. Wir sind jetzt auch
Ja,
schon fast eine Stunde unterwegs.
perfekt.
Und ich komme da mit meiner abschließenden Frage. Wie war es für dich beim Empathieschenker und wie gehst du jetzt raus?
Ich glaube, es war jetzt das erste Mal, dass ich in so einem Podcast mit drin bin. Deswegen fand ich es ganz fantastisch und ja, hoffe, da kommt noch viel mehr bei rum. Ich freue mich über alles, was kommt. Wir haben ja auch schon mal ein bisschen mehr gequatscht. Wir haben noch eine Veranstaltung offen und ich hoffe auch, wir werden uns noch weiterhin sehen. Und ich fand es ganz schön. Also ich liebe das sowieso, irgendwie meine eigenen Ideen so abzuklopfen, mal irgendwie so rauszubringen. Und ich bin ganz gespannt, was dann hier noch für eine Resonanz bei rumkommt. Ihr könnt euch gerne bei mir melden. Falco Weich findet mir, ist immer so mein Tag, kann ja mir reinfolgen irgendwo. Und genau, ansonsten mache ich ja, wie gesagt, noch ein Café dieses Jahr auf. Das wird in Bonn entstehen. Da sind auch alle ganz herzlich willkommen, dann mal irgendwann vorbeizuschauen.
Gib mir auf jeden Fall Bescheid, wenn es auf ist. Ich komme auf den Kaffee vorbei.
Ja, 17. September. Dann
Ah,
September.
machst du eine Eröffnung quasi? Komme ich zur Eröffnung, wenn ich
Das
das
wird,
nicht kriege?
ja, vielleicht wird es ein bisschen Work in Progress Eröffnung, aber das ist mein Geburtstag und da ist es so geplant.
Alles klar. Ich kann nur sagen, für mich war das ein inspirierendes Gespräch. Ich fand es spannend und danke dir für deine Offenheit und dein Vertrauen, dich mir zu zeigen mit dem, was dich bewegt.
Ja, ich danke dir vielmals, dass ich dabei sein durfte und habe mich so sehr gefreut. Das ging ja ganz schnell und spontan. Wir haben uns ja da kennengelernt und du hast gesagt, ja, komm doch mal vorbei. Und das fand ich
Genau.
total schön. Ja, habe mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank dir.
Das war Episode 122, Neurodivers Leben. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.